wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir nochmal. Ich bin Christine Eichhorn und sitze hier mit
Toni Bernhardt
im Podcast Wieder anders, der ja eigentlich schon beendet ist mit seiner zweiten Staffel, aber wir haben noch eine Überraschung und eine Bonusfolge heute.
Es gibt ein Special sozusagen. Es ist ein Crossover zwischen dem Podcast Nachgefragt des Hochschulradios Horaz. Gestaltet hat diese Sendung als Gespräch mit uns beiden Justin Ernst. Nachgefragt ist ein Podcast von Horaz, wo Studierende, Lehrende der Universität Stuttgart, aber aller Hochschulen und Universitäten, die im Horaz-Raum beteiligt sind, befragt werden. Das Gespräch hat total viel Spaß gemacht. Wir haben das im Winter geführt. Radio Horaz hat es schon gesendet.
Nachgefragt ist ein Format, in dem Leute über ihre Forschung oft reden oder über die Projekte, die sie so machen. Und uns hat man natürlich angefragt, um über Johannes R. Becher zu sprechen. Und das Schöne ist, glaube ich, dass man, wenn man dieses Gespräch jetzt hört, nochmal vieles auch über uns erfährt, über die Hintergründe, wie wir zu dem Podcast gekommen sind. Auch wenn wir gleichzeitig nochmal viele Dinge aufrollen, die sicher auch schon im Podcast bei uns selber vorgekommen sind, glaube ich, ist es doch eine sehr lustige und amüsante Phase, um das noch mal zu hören.
Es hat auch sehr viel Freude gemacht, das Gespräch mit Justin Ernst. Er war sehr gut vorbereitet, hat viele spannende Fragen gestellt. Lustig fand ich auch seine Anmoderation, wo er sagt, es ist eine der längsten Folgen für Nachgefragt. Kleiner Spoiler, geht über anderthalb Stunden. Für uns ist das ja nicht überlang. Er lädt ein, dass man sich jetzt Popcorn holen soll, weil das ist jetzt ein Gespräch in Spielfilmlänge und vielleicht hat er ja recht, kann man ja vielleicht mal machen.
Ja, das können alle, die uns hier zuhören, die das Gespräch hier hören, natürlich auch gerne machen. Und wir wünschen also viel Spaß mit unserem Interview bei Horaz.
Hallo, ich bin Justin und heute haben wir so etwas wie eine Doppelpackung oder ein kleines Horaz-Crossover. Nämlich kommen die zwei Formate Nachgefragt und Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast, zusammen und über den Dichter Johannes R. Becher und die Privatperson Hans Becher zu ergründen. Außerdem werden wir gleich die Hintergründe des Johannes R. Becher Podcasts besprechen, aber kurz zur Erinnerung. Bei Nachgefragt handelt es sich um Interviews mit Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden über ihre Projekte. Hört euch gerne mal die anderen Nachgefragt-Episoden auf unseren Soundcloud an. Also, damit darf ich die beiden Podcast-Betreiber, Herr Professor Dr. Toni Bernhardt und Privatdozentin Frau Dr. Christine Eichhorn begrüßen, die beide Literaturwissenschaftler sind. Vielen Dank, dass Sie beide da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Zum Einstieg, was ist Ihre Faszination an Johannes R. Becher?
Ach, Becher beschäftigt mich zum Beispiel schon ganz lange, weil ich meine Habilitation über ihn geschrieben habe. Und da hatte ich so ein Thema gesucht und habe dann in der Bibliothek mal ein bisschen durchgeblättert. Und dann hatte ich diesen Avantgarde-Roman von 1926 in der Hand und habe da reingeschaut. Und da steht ja am Anfang eine Einleitung und dann heißt es: Hände weg von diesem Buch. Und da dachte ich, das muss ein interessanter Autor sein.
Ich habe eine viel weniger fundierte Vorerfahrung mit Johannes R. Becher. Ich habe ein sehr persönliches Erlebnis. Ich habe vor 6 oder 7 Jahren in den Archiven unserer Abteilung alte Tonbänder gefunden, wo Dozierende aus den 80er und 90er Jahren Hans Eisler Lieder vorbereitet hatten für den Unterricht und da unter anderem mit Liedern von Johannes R. Becher. Und da bin ich das erste Mal dieser Person nachgegangen. Mir war irgendwie vage klar, das ist der Autor der Nationalhymne der DDR, aber sonst habe ich eigentlich nichts davon gewusst, war dann ganz überrascht. Oh, der hat auch sonst noch was geschrieben. Und dann kam sozusagen der symbiotische Effekt vor 2 Jahren, dass Christine Eichhorn kennengelernt habe und wir gemeinsam die Begeisterung für diese Sache entdeckt haben und ich natürlich profitieren kann von deiner immensen Expertise zu dieser Person.
Genau, auch für mich ziemlich überraschend gewesen, was hinter Johannes R. Becher steckt, weil, wie Sie es ja eben erwähnt haben, Herr Bernhardt, man kennt ihn als Nationalhymnendichter der DDR, aber dahinter steckt ja ein sehr großes, sehr geschichtsreiches, sehr viel passiert Leben hinter. Aber zum Namen des Podcasts, wieder anders. Warum der Podcast wieder anders?
Der Podcast heißt deswegen wieder anders, weil Becher einen Roman noch geschrieben hat in seinem Todesjahr 1958, der ist nicht fertig geworden, der diesen Titel trägt. Und in dem Roman, das ist so ein bisschen auch autobiografisch angehaucht, gibt es eben eine Figur, die heißt, also der hat gar keinen klaren Namen und von der heißt es am Anfang, er nannte sich dann irgendwann anders und dann überlegt er wieder, wer seine Identität ist und dann sagt er, er nannte sich dann wieder anders und dabei blieb es. Und das ist eigentlich so eine schöne Formel auch für das, was Becher ausmacht, der eben immer wieder anders ist und in seinen Werken auch versucht, diese Heterogenität von seiner Person und seinem Werk auch zu greifen. Also ich glaube, dieses wieder anders ist eine schöne Formel, um irgendwie zu sagen, da ist einfach nichts stabil, sondern es gibt immer wieder neue Wandlungen, neue Extreme und immer wieder was Interessantes zu entdecken, was man nicht erwartet.
Bei dem Podcast, ich habe ja einige Folgen in der Vorbereitung dazu angehört, was sehr interessant ist, dass Sie, Herr Bernhard, ja erzählt haben, Sie arbeiten mit Seilbahnmusik und das wird ja auch in dem Podcast verwendet und da wollte ich mal fragen, wie sind die Ideen zum Intro, zum Outro und immer wieder diese Spielerei mit den Gedichten und der Musik dahinter.
Ja, man kann sagen eigentlich, bei diesem Podcast ist alles selbst gemacht. Das ist so es ist alles selbst gemacht, sprich auch die Musik ist selbst gemacht. Wenn wir angefangen haben zu planen den Podcast, dann haben wir auch überlegt, ja, wir brauchen ein Intro und ein Outro und die Frage, dann brauchen wir sonst noch Musik? Und dann kam sehr rasch von Christine die Überlegung und Anregung, du machst doch Musik, ich mache eigentlich nicht Musik, ja natürlich irgendwie schon. Und dann diese Idee, dass man als Hintergrundmusik Seilbahnseilmusik verwenden könnte. Ich hätte nie gedacht, dass das geht und dass das sinnvoll ist, aber ich fand die Anregung einfach produktiv und anregend und dann dachte ich mir, okay, dann setze ich mich dahinter und wird schon klappen. Dann hatten wir ja schon gleich am Anfang irgendwie ein Intro und Outro gebraucht. Wir haben es mit Seilbahnseilmusik versucht, da waren wir beide nicht ganz überzeugt bei den ersten Versuchen. Dann dachten wir, wir gehen auf Nummer sicher und machen was mit Klavier, da kann man nichts falsch machen. Also es ist so, dass Hans Miersch eine Improvisation zu den ersten Takten der Nationalhymne der DDR hier, ja, es ist eine Improvisation zu den ersten beiden Takten. Das ist die Eingangs- und die Ausgangssequenz und daraus haben wir dann Intro und Outro gemacht, also mit Klavier. Wer es kennt oder vielleicht, wenn man weiß, was es ist, man hört tatsächlich diese Eisler-Takte dahinter. Und ab der zweiten Folge sind wir dann auch in der Lage gewesen, die Seilbahnseilmusik aufzubringen oder herzustellen, um sie für Zitat-Hintergrundmusik zu verwenden.
Das finde ich super. Also ich finde die Idee sehr gut. Auch Seilbahn, Seilmusik kannte ich vorher nicht und ich wusste nicht, was das ist. Und damit kann man ja auch dann sozusagen den Zuhörern diese Musik noch nebenbei etwas näher bringen, wie das klingt, wie das ausschaut. Und fand ich super. Manchmal, manche Stellen waren so ein bisschen gruselig von der Musik her. Angehaucht und ich so, da ist das Gedicht und die Musik drunter, die mag ich gar nicht, was da drunter gelegt wird. Das gibt mir ein Gefühl von Unbehagen. Genau. Wie war die Recherche für Ihren Podcast? Also Quellenrecherche, Gedichte und sowas weiter.
Also wir haben jetzt natürlich angefangen, erstmal mit einem Überblick, wofür wir schon 2 Staffeln, also 20 Folgen brauchen, um einmal durch Bechers Werk und Leben durchzugehen, damit man überhaupt erstmal weiß, was wir tun. Und in dem Kontext kann ich eigentlich auf das zurückgreifen, was ich ohnehin schon weiß. Also ich habe ja, wie schon kurz angedeutet, meine Habil dazu geschrieben. Und ich habe dann eben vor 2 Jahren, glaube ich, oder anderthalb, den Auftrag gehabt, noch einen biografischen Artikel zu schreiben. Und da habe ich eben angefangen, mich auch wieder mit dem Leben von Becher zu beschäftigen. Und dann dachte ich, das ist so krass. Und das ist irgendwie auch der Grund, warum ich dann darüber geredet habe. Und dann hat Toni das auch toll gefunden. Und so kam das irgendwie zustande. Also das heißt, im Moment machen wir es wirklich so, dass wir so einen Plan eigentlich haben und dann überlege ich, was ich eigentlich wichtig finde und suche halt die Zitate raus. Das sind meistens Stellen aus Werken, die ich ohnehin schon im Blick habe. Manchmal entdecken wir aber auch noch was. Also zum Beispiel diese Platten, die Toni schon angesprochen hat mit den Liedern und so. Da hat er dann schon noch Sachen zu Hause stehen, die ich jetzt nicht kannte. Also manchmal findet er auch einfach noch was oder in der Institutsbibliothek taucht dann irgendein interessantes Buch auf, wo er dann sagt, das möchte er noch mit reinnehmen. Also es läuft eigentlich so ein bisschen. Im Moment machen wir noch keine so intensive Neurecherche, sondern wir bauen eigentlich auf dem auf, was wir wissen, womit wir auch relativ dann schnell starten können.
Damit können wir so langsam in das Thema Johannes R. Becher einsteigen, beziehungsweise genau, Johannes R. Becher ist ein Künstlername. Nicht der, also R. Becher ist Teil seines bürgerlichen Namens, er heißt aber bürgerlich in Wirklichkeit Hans. Und wie gut ist das Leben von Hans Becher dokumentiert?
Es ist eigentlich relativ gut dokumentiert. Ich meine, wie das immer so ist, nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich besser als vorher. Das hat einerseits natürlich den Grund, dass im Zweiten Weltkrieg Dinge verloren gegangen sind, ist logisch. Aber eben auch, weil Becher ja so ein wichtiger Dichter und der Nationaldichter der DDR, ne, so wurde der ja damals gehandhabt. Und dadurch hat man eben auch gesammelt. Also seine Witwe Lilli Becher, die hat ja dann nach dem Tod das Johannes R. Becher Archiv aufgebaut und dafür eben Material gesammelt. Also das meiste, was wir also an Material überliefert haben, verdanken wir ihren Sammelaktivitäten, die dann eben Berlin in der Akademie der Künste das alles zusammengestellt hat. Also wie gesagt, es ist ein bisschen spärlicher, was das Werk vor dem Zweiten Weltkrieg betrifft. Da hat man auch nicht so viele Briefe. Also Briefe sind wesentlich mehr so aus den 50er Jahren oder so da. Aber man kann schon ganz gut nachvollziehen, was der Fall ist. Also wir haben zum Glück auch, das haben wir auch in einer Podcast-Folge behandelt, eine Krankenakte von Becher aus dem Jahr 1918, wo er zum Drogenentzug in Jena war. Und solche Sachen sind halt einfach Perlen. Ne? Das ist wunderschönes Zeug, wo man wirklich was machen kann. Und wir entdecken auch immer mal noch was Neues.
Ja, das ist das Angenehme, dass wir im Moment einfach wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Also da kommt uns einfach sehr zugute dieser Kenntnisreichtum von dir, Christine, und eben ja, diese Materialfülle, die du aufgrund deiner Recherchen hast, da damit kann man viel machen und lange arbeiten. Und wir sind ja jetzt doch schon in ungefähr auf der Hälfte der zweiten Staffel, also 15 Folgen sind gemacht und wir konnten da bisher immer aus dem Vollen schöpfen. Es kommt natürlich noch dazu, das muss man auch sagen, also an manchen Stellen bist du da nochmal sehr viel genauer hineingegangen, wo dann eigentlich, und du hast auch Dinge gefunden und entdeckt, die bislang komplett unbekannt waren. Also auf, in vielerlei Hinsicht macht der Podcast durchaus auch literaturwissenschaftliche Forschung. Wir berichten von Dingen, die man nirgends bislang lesen könnte.
Ja, oder die zumindest vergessen worden sind, die man schon mal lesen konnte, in den frühen 60er Jahren oder so. Aber ja, zum Beispiel das Geburtsjahr des Bruders, also Becher hatte noch einen jüngeren Bruder, war lange umstritten, wusste keiner, wann das war. Und dann habe ich einfach mal angefragt, ne, im Dekanat in München in der Kirche und dann haben die mir das Taufbuch rausgesucht und dann weiß ich natürlich jetzt, es ist 1899. Das ist ganz hilfreich. Und genauso habe ich ein bisschen zur Großmutter recherchiert, die sehr interessante Figur war, und zum Onkel. Also das sind alles so Sachen, die passieren dann so nebenbei, und insofern ist es ja einerseits die Quellenlage, die da ist, aber dann eben auch Sachen, die neu hinzukommen, weil wir dann einfach irgendeiner Spur nachgehen und uns dann fragen, ja, was war denn da eigentlich? Und dann recherchiert man so ein bisschen und stellt fest, ach guck an, da haben die Biografen noch gar nicht hingeschaut.
Das muss ich ja auch zu meiner Seite. Ich wusste von Herrn Becher jetzt nicht so viel, bevor ich jetzt hier die Vorbereitung für dieses Gespräch hier angefangen habe. Und wie gesagt vorhin, es ist einfach überraschend, wie viel jetzt in den, wie gesagt, DDR-Hymnen-Dichter Johannes R. Becher steckt. Genau, Johannes Becher kann man unter anderem als auch einen expressionistischen Dichter bezeichnen. Genau, bevor wir jetzt in den Expressionismus von Johannes Becher einsteigen, wollte ich einmal kurz hier definiert haben, was ist Expressionismus so?
Magst du beginnen?
Kann ich gerne tun. Also der Expressionismus ist eigentlich eine der wichtigsten Kunstrichtungen des frühen 20. Jahrhunderts, also vor allem so 10er Jahre. Und aus der bildenden Kunst ist der weltweit eigentlich bekannt und hat auch die abstrakte Malerei, wie sie bis heute ist, extrem beeinflusst. Und wir schauen natürlich als LiteraturwissenschaftlerInnen vor allem auf die literarischen Werke. Das verdanken wir ganz stark auch Paul Raabe, der nach dem Zweiten Weltkrieg eben in Marbach, hier um die Ecke, ne, im Literaturarchiv ja eine große Expressionismus-Ausstellung gemacht hat und da eben dann diese Texte wiederentdeckt hat. Und das ist ja eine Dichtung, die versucht, als eine avantgardistische Dichtung, die versucht eben von den traditionellen Erzählweisen abzuweichen und dann eben auch ganz krasse Sprachbilder zu finden, die Grammatik zu sprengen, wo es nur geht, Schockeffekte zu erzeugen. Also manche kennen vielleicht die Morggedichte von Gottfried Benn, ja, wo da so Leichen seziert werden und so weiter. Also den guten Geschmack zu verletzen, das sind so Ziele des Expressionismus.
Ja, also ich kann und mag dem auch nicht viel hinzuzufügen. Christine Eichhorn ist Herausgeberin auch der Zeitschrift Expressionismus. Also diese Arbeitsdefinition kam jetzt wirklich aus berufenem und kundigem Munde. Und vielleicht ein paar persönliche Ergänzungen noch. Also ich finde Expressionismus, gerade eben auch in der Literatur, aber auch in der bildenden Kunst, auch in der Musik, wie der Name ja schon vermuten lässt, sehr ausdrucksstark und dadurch auch sehr provozierend, sehr anregend. Und ich finde immer, das hat durchaus auch heute noch was zu sagen. Also es ist eine Epoche, eine Kunstrichtung, die gut 100 Jahre alt ist, also frühes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, da würde man es hintun können. Wir leben immerhin im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert. Aber ich glaube, für mich persönlich hat Expressionismus nichts an Faszination verloren, die er vielleicht sogar schon oder noch bei den Zeitgenossen auch hatte. Es ist ja oft ganz schwer vorzustellen, also die müssen ja wirklich geschockt gewesen sein, was die da zu sehen und zu hören bekommen haben.
Genau, ich wollte ja zuerst mal hier den Expressionismus definiert haben, weil die darauf aufbauende Frage ist, wie expressionistisch ist jetzt die Kunstfigur Johannes R. Becher?
Also da muss man natürlich immer gucken, welchen Becher man sich jetzt anschaut. Wenn wir uns den frühen Becher angucken, und das ist natürlich naheliegend bei der Frage, dann muss man sagen, ist er eher so ein Jugendstildichter. Also das fängt da so an, also auch als Kleist begeistert. Und dann dreht das also richtig auf. Also dann entdeckt er den Expressionismus für sich. Und dann ist er, glaube ich, wirklich einer, der, wie er fast immer, ne, er potenziert alles immer bis zum Maximum und versucht dann eben so den expressionistischen Expressionismus zu machen. Also natürlich gibt es die eine Variante, dass man so verknappt, wie Stamm das zum Beispiel macht, August Stamm das zum Beispiel macht, der ja dann am Ende oft nur noch Hauptwörter hat. Und Becher ist eher das Gegenteil, ausufernde Langgedichte mit extrem krassen Formulierungen, die man eigentlich nicht mehr verstehen kann, die, weiß ich nicht, manchmal 12 Seiten lang sind. Also das ist einfach irre, was er da so macht. Und das macht er eigentlich aber auch nur so Mitte der 10er Jahre. Und dann geht es schon wieder los, dass er sich irgendwie vom Expressionismus verabschiedet und anfängt, so Sammlungen zusammenzustellen, auf das eigene expressionistische Werk zurückzublicken. Also das ist auch immer interessant, wie er dann so relativ schnell eigentlich wieder mit etwas fertig ist und es dann so als eine abgeschlossene Phase seines Werks präsentiert. Obwohl es die dann eigentlich gar nicht unbedingt schon ist. Ne?
Genau, was Sie, Frau Eichhorn, auch vorhin schön erwähnt haben, ist so ein bisschen die Grenzen des guten Geschmacks zu brechen. Und da habe ich auch ein Wort dafür gefunden. Ich habe es jetzt unter Rebellion aufgeschrieben. Und zwar Rebellion würde ich auch als Stichwort des Lebens von Johannes Becher und seiner expressionistischen Bewegung bezeichnen. Stimmt das?
Das stimmt sicher, das kann man sicher so formulieren. Also in seinem Leben war viel Rebellion. Die fängt biografisch an. Also man könnte da jetzt wirklich durch das ganze Leben gehen. Also Rebellion passt ja immer auch zur Jugend. Also Rebellion verknüpft man meistens nicht mit alten Leuten, sondern eher mit jungen Leuten. Rebellion hat was Vitales, was Jugendhaftes, was Stürmerisches natürlich auch. Und Rebellion spielt eine große Rolle, vor allem beim jungen und frühen Becher. Die Rebellion gegen seinen Vater beispielsweise, die spielt, glaube ich, biografisch eine wichtige Rolle. Es gab so ständig eine gewisse Reibung zwischen der historischen Figur des jungen Schülers Johannes Herr Becher, der übrigens in München aufgewachsen ist. Das ist ja auch sowas, was mich persönlich immer überrascht oder erst einmal auch eine Überraschung war, dass Johannes Herr Becher eigentlich Münchner ist. Er rebelliert gegen seinen Vater, der ein gutbürgerlicher Jurist war und irgendwie halt wollte, dass er einen Musterschüler zum Sohn hat, und das wollte der junge Johannes nicht erfüllen. Und das Spannende ist ja, dass sich genau solche Rebellionsmomente, gerade wie die des realen Becher gegen seinen Vater, in seinem Werk auch sehr oft finden. Rebellion gegen Vaterfiguren, Rebellion natürlich auch gegen dann in einem abstrahierenden, übertragenen Sinn dann auch gegen Autorität, Rebellion gegen Militär, später dann auch Rebellion gegen Nationalismus, gegen Nationalsozialismus. Also das setzt sich dann fort bis ins späte Leben und auch bis ins späte Werk. Ich glaube, Rebellion ist eine gute Formel, um sich Becher zu nähern.
Ja, es ist, glaube ich, aber auch nicht die einzige, ne? Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man ein bisschen guckt, womit ist das ergänzt. Also es ist insbesondere ja sehr stark literarisiert, diese Rebellion. Also wenn wir uns den Anfang angucken, den wir ja auch im Podcast groß besprechen, wo Becher 1910 diesen Doppelsuizidversuch mit einer etwas älteren Freundin macht, wobei sie zu Tode kommt und er überlebt. Das ist ja einerseits eine Kleist-Nachahmung, der sich ja auch mit Henriette Vogel zusammen das Leben genommen hat. Und gleichzeitig dockt das an, von der ganzen Rhetorik an, diese Adoleszenzgeschichten der Zeit, wo immer ein junger Gymnasiast, ne, irgendwie zu Tode kommt, entweder durch Suizid oder durch Krankheit oder durch irgendwelche ungeklärten Umstände. Das gibt es ganz, ganz viel in der Literatur. Und man sieht halt, dass Becher, so wie er sich das stilisiert, genau darauf auch daran anschließt, irgendwie zu sagen, ja, ich bin ein hoffnungsvoller Dichter und ich zerbreche hier in der bürgerlichen Gesellschaft, die unter anderem mein Vater repräsentiert. Also da ist viel Stilisierung natürlich auch dabei.
Genau, zum Doppelsuizid kommen wir später, da habe ich auch einige Fragen dazu. Kurz zu den Gedichten, beziehungsweise die Gedichte, Bücher, die Werke von Johannes Becher. Sie haben ja schon zum einen die Länge seiner Gedichte auferzählt. Ich wollte auch mal nachfragen, was ist genau das Alleinstellungsmerkmal in den Gedichten von Johannes Becher, also Stilmittel, Farben, Kontraste und weiteres?
Ich weiß gar nicht, ob es ein Alleinstellungsmerkmal gibt, weil er eben immer versucht, an die gängige Dichtung seiner Zeit anzudocken und die dann zu übertreffen und ins Maximum zu steigern. Also wenn es sowas gibt wie ein Alleinstellungsmerkmal, dann ist es irgendwie eine gewisse exzessive Herangehensweise an das Material. Eben nicht bei dem einfachen Stehen zu bleiben, sondern das immer nochmal zu übertreffen, weiterzudrehen. Und dann entstehen aber auch so bestimmte typische Themen und Muster, die immer wieder vorkommen, die uns immer wieder begegnen. Also was uns aufgefallen ist zum Beispiel, ist, dass Becher liebend gern zeitlebens irgendwelche Bibelanspielungen irgendwo einarbeitet, was wir noch nicht so ganz aufgelöst haben, warum er das tut. Aber so hat er so Lieblingsmotive, die immer wieder vorkommen. Das Anderssein zum Beispiel ist ein Lieblingsmotiv immer wieder, das Abschiednehmen. Also das sind so Sachen, die eigentlich sich durchs Werk ziehen, schon ganz früh auftauchen häufig und dann eben immer wieder neu mit neuen Bedeutungen versehen werden und durch die Kontexte mit was neu angereichert werden. Also ich glaube, das ist so das Charakteristische.
Genau, und zu deinen Werken, habe ich auch bemerkt in den Folgen, die ich jetzt gehört habe, also ich habe 7 Folgen gehört, Folge 1 bis 7, Full Disclaimer, dass die Thematik, also die Thematiken oder beziehungsweise die Themen in seinen Werken sehr manchmal genau sind und manchmal ein bisschen breit. Also über Sexualität wird geredet, über Homosexualität, generell menschliche Beziehungen werden thematisiert, wie vorhin gesagt, Beziehungen zu Vaterfiguren, Beziehungen zu Frauen und weiteres wird thematisiert und da kann man ja auch sagen, dass der einfach eine weite, in Englischen sagt man Range, hatte.
Ja, das ist gut gesagt. Die Range bei Becher war weit und groß. Also Christine sprach schon vom Exzessiven, von der Exzessivität. Also ich glaube, Becher war in allem exzessiv oder zumindest in vielem. Das beginnt schon bei ganz banalen Beobachtungen. Er hat einfach unendlich viel geschrieben. Und er war nicht jemand, der sein ganzes Leben einzig dem Beruf der Schriftstellerei gewidmet hat. Er hat auch andere Dinge gemacht, aber die schiere Menge ist umwerfend. Nun hat eine schriftstellerische Menge nichts mit Qualität zu tun per se, aber es sagt schon mal was, wenn jemand nicht nur ein paar Gedichte schreibt oder drei erlesene Bändchen Gedichte, sondern hunderte und hunderte Gedichte und schon nur hunderte und hunderte Sonette. So. Und dann auch die Range auch im Stilistischen, also wir werden vielleicht darauf noch zu sprechen kommen. Der Expressionismus als Stilrichtung spielt bestimmt eine ganz wichtige Rolle für Becher und ist sicher so der Einstieg auch in die Literatur, womit er auch in der literarischen Szene am stärksten und deutlichsten reüssiert hat. Aber er hat sich mit so vielen Bewegungen, Zeitströmungen, Stilrichtungen beschäftigt, diese sich anverwandelt. Auch da war die Range breit, also von spätromantisch über das impressionistische, expressionistische, die politische Dichtung, ganz verschiedene Register, die er ausprobiert hat, die er erprobt hat, die er geschrieben hat. Und es gibt sicher noch viele weitere Aspekte, die Range belegen würden.
Ja, manchmal ist er auch ironisch oder auch satirisch. Selbst das kann er. Das ist nicht so häufig, aber es ist es durchaus auch da. Er kann auch selbst ironisch sein. Und dann ist es wirklich, da ist sehr, sehr viel möglich, ne? Wo er herumexperimentiert und immer wieder irgendwas ausprobiert, wo man dann denkt, hätte man jetzt gerade nicht erwartet.
Und auch die Range in der Sympathie. Also manchmal wirkt er auf mich persönlich relativ sympathisch und dann wieder sowas von unsympathisch, gerade wenn man manche Briefe liest, wo man sich denkt, also dieser Person wäre ich im realen Leben gerne nicht begegnet oder zumindest nicht in unangenehme Situationen gekommen. Also der konnte sicher so manipulativ sein und so fies, dass man irgendwie unangenehm. Also auch da glaube ich die Range sehr breit.
Genau, und schön, dass Sie das ansprechen, weil es gab einige Stellen, die finde ich, wenn ihr das ja auch erzählt habt, ne, auch einfach lustig. Auch eine Stelle fand ich sehr interessant, wo es um die Vorbilder von Johannes R. Becher geht. Also zum Beispiel habt ihr ja von einer Situation in einem Brief von dem Vater erzählt, dass nach dem Doppelsuizid, zu denen kommen wir bald, geschrieben worden ist, wo er erzählt hat, was zu Hause gesprochen wurde und wo Johannes R. Becher sich auch selber sieht und welche Vorbilder er hat. Da wurde unter anderem auch Schiller genannt und so weiter, dass er sich in einer Reihe wie diese berühmten, ganz großen Persönlichkeiten gesehen hat.
Ja, er war bestimmt als junger Dichter überzeugt, in dieser Reihe zu stehen. Er sah sich in dieser Reihe, die mindestens bei Dante, Petrarca im Mittelalter beginnt und dann über Schiller, über Goethe, Schiller oder eben auch Kleist sich fortsetzt. Und ein wichtiger Punkt in diesem sehr erlesenen 5- oder 8-Gestirn ist er selbst, so hat er sich sicher gesehen.
Ja, ja, das ist also definitiv diese Neigung zum Größenwahn, vor allem eben im Frühwerk. Die ist nicht zu übersehen. Also insofern passt es dann zu dieser Stilisierung am Ende, wo er zum großen Nationaldichter ausgerufen wird, was ihm dann aber wieder nicht so recht ist. Also man sieht dann irgendwie dann auch eine Veränderung, ne, im Laufe der Zeit.
Er war ja auch älter dann.
Genau, er war dann älter. Aber im Frühwerk hat man das wirklich sehr, sehr stark, dieser Vergleich eben mit diesen Größen und dieses Niveau. Und da sieht man aber auch, wie ernst er das nimmt, wie er sich da reinsteigert und welchen Anspruch er dann einfach auch hat.
Thema Reinsteigerung. Wie ist Hans Bechers, also die Privatperson von Johannes R. Becher, von der Künstlerfigur Johannes R. Becher, wie ist seine Beziehung zu seinen Eltern durch sein Leben durch gewesen? Also wir sehr viel auch hier die Beziehung zu seinem Vater thematisiert.
Puh, das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil wir da ganz viel auf die literarischen Werke angewiesen sind. Und das ist natürlich tricky, weil man immer sagen muss, inwieweit ist es denn Fiktion und Stilisierung und was entspricht der Realität? Also wenn man sich die Romane anschaut, also insbesondere Abschied, den autobiografischen Roman von 1940, da kommt der Vater ja immer rüber als so, ja, das ist eben der Repräsentant des Kaisertums und das ist das Alte, was abgelehnt wird. Und der Vater dann auch immer assoziiert mit irgendwelchen Schergen, die dann irgendwelche Unschuldigen vor Gericht bringen und für Hinrichtungen verantwortlich sind. Also so diese ungerechte Staatsgewalt, die der Vater da immer repräsentiert. Also der Vater kommt da als eine total negative Figur rüber, während die Mutter, je nachdem welches Werk man sich anschaut, aber die repräsentiert immer irgendwie die Gegenseite und manchmal sind die Mütter so gestaltet, dass sie irgendwie so richtig auf die Barrikaden gehen. Also in der Schlacht um Moskau, in dem Drama, gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo die Mutter dann den Vater erschießt. Oder andere Sachen sind, dann ist es subtiler, wo sie einfach nur darunter leidet und so ein bisschen versucht, das abzumoderieren. Also man sieht eine gewisse Sympathie für die Mutter, während der Vater so als der große Antagonist dargestellt wird. Aber ich glaube, das ist auch viel Stilisierung. Also man muss sagen, die Mutter hat länger gelebt, die hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, war die noch in München, dann hat Becher sie da wieder besucht, während der Vater schon gestorben war irgendwann, ich glaube Anfang der 40er Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube auch, gerade sie hatten ja diese Stellungnahme vom Vater nach dem Suizidversuch schon angeschrieben oder angesprochen und man sieht meines Erachtens auch, dass es der Vater auch nicht so leicht hatte mit diesem Sohn. Das muss man auch sagen. Ja? Also ich habe doch eine gewisse Sympathie für den Vater und insofern würde ich jetzt dieser sehr negativen Darstellung des Vaters auch nicht auf den Leim gehen wollen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Eben, du hast öfters in unseren Gesprächen in der Vorbereitung auch betont, der Vater hat es nicht leicht gehabt mit seinem Sohn. Ich glaube, das war einfach so. Er war ein Problemkind, würde man sagen. Also der hat nur Schwierigkeiten gemacht. Er ist von der Schule geflogen. Also 3 oder 4 Schulen mit Mühe und Not, Kraft seines Ansehens, ist es ihm gelungen, ihn irgendwie durchs Abitur zu kriegen. Mit Mühe und Not, mit Acht und Krach. Also und dann hat er noch solchen Unsinn gemacht und hat sich mit seiner damaligen Freundin dann eben ins Jenseits befördern wollen. Also das ist einfach für die Familie ein bisschen unpraktisch. Man will ja sein bürgerliches Leben in Schwabing, in München führen und sich nicht mit solchen, ein Problemkind ist vielleicht gelinde gesagt, also ein schwieriges Kind.
Schwieriges Kind ist ja auch das Stichwort, denn jetzt kommen wir zu einem sehr lebensbejahenden Abschnitt in seinem Leben, den Doppelsuizid. 1910 hatte er einen Suizidversuch mit Franziska Fuß, wenn ich mich richtig hier bin, gemacht, genau. Und ihr habt ja eine ganze Folge um seinen Doppelsuizid gemacht. Erstens, warum? Was ist los? Warum ist dieser Doppelsuizid überhaupt erstmal passiert?
Ja, warum er passiert ist, ist eine interessante Frage. Also ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, das entspringt halt diesem eigenen Verständnis von Dichtertum, wie das eben dann auch, wie er sich das angelesen hatte. Ne? Und ich bin jetzt hier der leidende junge Dichter, der sich aufopfert für das große Ganze und dessen Talent sich nicht mehr entfalten kann. So stellt er sich ja auch dar. Also es gibt eine ganze Menge Briefe, die er hinterlassen hat. In Anführungszeichen, er hat ja es nicht wirklich hinterlassen, ne? Aber die er hinterlassen wollte, wo er eben auch so andeutet, dass er das so sieht. Ich bringe hier ein großes Opfer, um dieses Mädchen vor dem Verderben zu bewahren, wo man gar nicht so genau weiß, was das eigentlich heißt. Also auch das ist aus so einer sehr überzogenen Selbstverständnis. Und es wird ja dann irgendwie auch der Initialpunkt, weil alle diese Briefe, die er da schreibt, die unterschreibt, oder auch diese Dichtung, die er hinterlässt, die unterschreibt er halt noch mit Hans Becher. Und nach diesem Doppelsuizid, steht er sozusagen als Johannes R. Becher wieder auf. Also der Witz irgendwie oder die Ironie ist, dass dieser Moment, der die dichterische Karriere beenden hätte sollen, ja erst zu ihrem Anfang wird und eigentlich erst diese Figur schafft, die dann als großer expressionistischer Dichter zunächst sichtbar wird.
Und eben auch, es ist eine sehr komplexe, sehr schwierige Sache um diesen Doppelsuizid herum. Christine hat es schon angesprochen, es steckt ja Heinrich von Kleist dahinter. Das vielleicht als Hintergrundinformation: Heinrich von Kleist, der bedeutsame deutschsprachige Dichter, hat sich zusammen mit Henriette Vogel auch das Leben genommen. Bei denen ist es auf beiden Seiten erfolgreich verlaufen und beide waren tot. Also in der Literaturgeschichte spielt diese Tat, diese Entscheidung von Kleist eine sehr große Rolle. Die ist sehr wirkmächtig und das muss man sicher als Folie oder als Hintergrund hernehmen, um das zu verstehen. Ich bin sicher, auch Becher selbst war sich dieser Parallele bewusst und hat sie gewissermaßen angestrebt.
Wir haben ja auch gerade angeschnitten, wie der Vater jetzt speziell mit dem Suizid versucht hat, umzugehen. Wie genau hat sein Suizidversuch die Familie belastet?
Der wird die Familie deutlich belastet haben, was man schon allein daran sehen kann, dass die danach umgezogen sind. Also die haben wirklich die ganze Zeit während Bechers Leben oder auch schon vorher in der Hessstraße gewohnt in München, damalige Hessstraße. Und dann plötzlich ziehen die um. Und das ist auffällig, ja. Also das kann kein Zufall sein. Und der eine Jurist, der über Heinrich Becher einen Aufsatz geschrieben hat, Weber heißt er, der hat auch festgestellt, dass die Karriere von Heinrich Becher danach eine gewisse Stagnation erlebt hat. Also auch da, das hat die Familie sicher sehr belastet und auch das berufliche Vorkommen des Vaters beeinträchtigt. Ne? Also dass der so viel darüber schreibt, das hängt ja damit zusammen, weil er irgendwie dann ein Gutachten schreibt, um einerseits zu verhindern, dass sein Sohn sich dann wegen Mordes oder sowas verantworten muss vor Gericht, dass die Anklage fallen gelassen wird und da keine rechtlichen Probleme auftauchen. Dann bemüht er sich halt darum, den Sohn wieder irgendwo in eine Schule unterzubringen, dass er das Abitur machen kann, weil das hatte er ja da auch noch nicht. Also das heißt, es ist ein Riesenaufsehen und hat einfach den Ruf der Familie beschädigt. Man hat ja damals auch noch sehr darauf geachtet, wie wird die Familie wahrgenommen. Es war ein gutbürgerliches Haus. Und dann so einen Skandal in der Familie zu haben, nachdem man schon einige Skandale in der Familie hatte, aber keiner war so groß wie dieser. Aber das war wirklich ich glaube, das war ein sehr, sehr groß einschneidendes Erlebnis.
Ja, und gerade dieses Gutachten, von dem du sprichst, das ist schon was Besonderes. Und das spricht ja erzählt von vielen Ebenen. Sicher die persönliche Belastung, dann die juristischen Wickel. Der Vater als Jurist ist glücklicherweise in der Lage, das auch juristisch in die Hand zu nehmen, erfordert auch wieder ein großes Abstraktionsvermögen, sehr objektiv über die Sache und über seinen Sohn und die familiäre Situation zu schreiben, um eben, da ging es ja auch darum, er könnte ja angeklagt werden wegen Beihilfe zum Mord, oder so, immerhin war eine andere Person tot, er war beteiligt. Also das ist ja juristisch alles nicht ganz ohne. Daran hängt die Zukunft, die berufliche Zukunft vom jungen Becher, aber auch seine eigene. Also diese vielen Ebenen, die hier eine Rolle spielen, muss sicher eine sehr schwierige Zeit für die Familie gewesen sein.
Eine weitere Ebene dieses Doppelsuizidversuchs ist ja, wie schon vorher angedeutet, Johannes R. Becher versucht dieses Mädchen, also Franziska Fuß, vor einem Verderben zu retten. Was ist das Verderben? Es ist in diesem Fall anscheinend der Verlobte von Franziska Fuß gewesen.
Offensichtlich, ja, es ist so irre. Darüber haben wir, glaube ich, lange vorher auch diskutiert. Eben, das Verderben vor, das ist schon irre. Also auch der Dünkel, den man da eigentlich braucht. Johannes Becher, der Junge, 18, glaube ich, war er da, ist so von sich überzeugt, dass er die Franziska Fuß, die wenige Jahre älter ist, vor einem ordinären, normalen Menschen, einem Mann, retten muss. Nur ich, der große Dichter, könnte dir ein irgendwie glückliches, erfülltes Leben bieten oder Zukunft. Also ja, das quasi die Mission, ich muss dich retten vor jemandem, am besten, indem ich dich umbringe. Also das ist Wahnsinn.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Er sagt, er deutet an einer Stelle ja auch an, Geld regiert nicht die Welt, steht auch in einem dieser Abschiedsbriefe. Also man kann nur spekulieren, was das für eine Beziehung war, aber möglicherweise wollte sie den heiraten, um sich selber vielleicht besser zu stellen, weil die wird nicht sehr reich gewesen sein. Also irgendwie sowas wird da gedacht gar sein, aber was da wirklich in seinem Kopf abgelaufen ist, das wissen wir einfach gar nicht so genau.
Genau, und ich wollte das ansprechen, weil als ich es gehört habe, habe ich mich gefragt, gab es jemals eine Begegnung vom Becher mit dem Verlobten von Franziska Fuß? Hat er mit ihm überhaupt jemals gesprochen und hat er überhaupt nach dem Suizidversuch mit ihm gesprochen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass du da, dass man da zu dem Mann hingeht, der verlobt war, also eine Hochzeit wahrscheinlich geplant hat und sagt, ja, hallo, ich bin der Mensch, der deine Verlobte umgebracht hat.
Wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen es wirklich nicht. Es ist nicht bekannt, ob es die Begegnung gab.
Glaube ich aber nicht so richtig. Also zumindest nicht hinterher. Also vorher kann es sein, sicher, dass der den mal gesehen hat. Das würde ich nicht ausschließen. Aber danach bestimmt nicht.
Er musste ja auch erst wieder gesund werden. Also man darf ja nicht vergessen, dass er selber körperlich stark getroffen, mit Pistole, glaube ich, genau, hat das versucht. Schwerste Lungenverletzungen, also wirklich schwer verletzt. Sein Onkel, der Arzt war, hat ihn operiert und er war ja monatelang in einem sehr kritischen Zustand. Also ganz spurlos ist das an ihm nicht vorbeigegangen. Er musste da erst einmal auch davon genesen, war dann Wochen und Monate lang in Krankenhäusern, bis er dann eben wieder eben die Schule besuchen konnte und wieder ins Leben zurückgekehrt ist. Auch da, glaube ich, wird man sagen müssen, dass da der Status der Familie und der Einsatz des Vaters durchaus auch überhaupt ermöglicht hat, dass er da so gut körperlich durchgekommen ist. Denn ohne wirklich gründliche medizinische Versorgung kann sowas schon schiefgehen in der Zeit.
Das dürfte ja auch der Grund gewesen sein, warum er später nicht im Ersten Weltkrieg war, weil er eben diese Verletzung hatte.
Genau, dann haben wir ja auch schon hier angedeutet bzw. gesagt, mit dem Suizidversuch findet auch die Geburt von Johannes R. Becher statt. Damit auch so ein bisschen so ein Phönix aus der Asche-Geschichte erschaffen. Was ich interessant fand in meiner Recherche, also habe ich herausgefunden, dass die Mutter von Hans Becher Johanna hieß. Und das ist für mich interessant, weil damit würde ja bedeuten, dass die Künstlerfigur die männliche Version des Namens seiner Mutter angenommen hat. Das finde ich super interessant als Gedanke und damit auch so ein bisschen, wie er mit seinem Suizidversuch quasi versucht umzugehen.
Ja, finde ich in der Tat spannend, weil darüber haben wir auch so ein bisschen nachgedacht und das tun auch die Biografen. Wie kommt er eigentlich zu Johannes? Ne? Was soll das eigentlich? Ich meine, Hans ist so ein bisschen schnöde Allerweltsname, so heißen alle. Und dann macht er natürlich aus dem Johannes wird das größer. Ne? Das hat dann, da kann man irgendwie an den biblischen Johannes den Täufer denken und so. Aber ja, es ist auch vielleicht eine Nähe zur Mutter, die dadurch nochmal stärker betont wird. Das sind alles so Spuren, denen man nachgehen kann.
Ja, eben die Nobilitierung spielt sicher eine Rolle, eben dass da aus dem, wie du sagst, schnöden Hans der doch viel noblere Johannes wird. Aber das mit dem Muttername, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ein spannender Gedanke, dass die Johanna gewissermaßen auch Patin steht zur Geburt dieses Johannes.
Genau, dann hatten wir diesen Doppelsuizidversuch. Der Hans Becher ist zurück ins Leben gekommen. Die Künstlerfigur Johannes Becher wurde erschaffen. Und als nächstes, lebensbejahendes, in sein Leben kam Drogen rein. Morphium, die Drogensucht. Die Beziehung zu Drogen. Er hat eine Frau kennengelernt, die ihm quasi die Nähe zum Drogen gebracht hat. So habe ich es verstanden.
So geht die Geschichte. Auch das, da sind wir wieder bei dem Punkt der spärlichen Quellenlage. Ne? Aber so wie die Geschichte immer geht, ist Emmy Hennings dafür verantwortlich, die ja auch eine relativ bekannte Dichterin in der Zeit war, vor allem aber Kabarett Artistin und also man kennt sie am ehesten dann später als Ehefrau von Hugo Ball, dem Dadaisten, und die war eben damals schon ja auf allen Bühnen unterwegs, hat dann eben so 1920 rum zwei wichtige Romane über ihre eigenen Erfahrungen in der Prostitution geschrieben und die hatte eben auch schon, die war auch schon morphiumabhängig und man sieht ja, wie Becher sich dann, der hat sich dann nach seiner, nachdem er wieder hergestellt war, hat er sich so richtig in diese Künstler- und Literatenkreise reingeschmissen und da war das natürlich ohnehin in. Ne? Das ist eh eine Zeit, wo man leicht an sowas wie Morphium gekommen ist und da ist es natürlich kein Wunder, gerade wenn man dann so ein antibürgerliches Leben lebt, ne? Dass man dann eben diese Sachen auch ausprobiert.
Und vielleicht auch wieder als, wir haben über Rebellion gesprochen, über Exzess, die Morphiumsucht ist sicher ein Ausdruck genau solcher ja, Verhaltensweisen, solcher Lebenshaltungen.
Genau, und wir haben ja auch vorhin schon angeschnitten, wie er von Drogen weggekommen ist. Also kurz zur Rekapitulation. Es gab schon mehrere Entzugsversuche, bevor er sich endgültig in eine Entzugsklinik gekommen ist und da wirklich auch sich es geschafft hat. Also nachher hat er keine Drogen mehr angefasst. Wie ist es dazu gekommen, dass er sich entschlossen hat, ich nehme keine Drogen mehr und auch das gehalten hat?
Auch das unglaublich schwer zu beantworten, weil es eben, also in den 10er Jahren ist er dann, oder späten 10er Jahren ist er eigentlich von einer Entzugsklinik in die andere gekommen und hat dann eben auch sein ganzes Geld in die Drogen investiert und dann hat er nur dank seiner da verschiedener Stipendien und Förderer, die er dann eben hatte als Autor, dann da so einigermaßen über die Runden kommen können. Das sieht man in vielen Briefen, wie er dann immer wieder Leute anschreibt, weil er wieder Geld für dies braucht und Geld für das braucht und das hat eben unter anderem auch damit zu tun, logisch. Und 1918 landet er dann halt in Jena und das ist auch nicht ein Aufenthalt, sondern diese Krankenakte zeigt ganz deutlich, dass er da über so einen Zeitraum von, ich glaube, einem Jahr oder so wirklich mehrfach dort Patient war und er haut immer wieder ab oder bricht die Therapie ab und es gibt so irrwitzige Szenen, wo das dann geschildert wird. Er sagt, er muss unbedingt dringend nach Berlin fahren, wo die natürlich versuchen, ihn nicht gehen zu lassen und dann haut er aber irgendwie durch den Garten ab und so weiter und taucht dann später wieder auf. Also auch das ist so typisches Suchtverhalten, ne? Wenn dann der Entzug so langsam voranschreitet, irgendwann ist es dann nicht mehr auszuhalten und dann haut er wieder ab. Und dann gibt es aber irgendwie doch einen Moment, wo es auf einmal klappt. Und es ist nun wieder Spekulation, warum. Es kann sein, dass es auch wieder mit einer Frau zusammenhängt, weil seine zweite Frau, seine erste Frau, die erste Ehefrau, Käthe Ollendorf, die war ja Ärztin und die hat er in Jena kennengelernt. Also es ist möglich, dass die Beziehung zu dieser Frau der ausschlaggebende Punkt war, warum er es dann doch geschafft hat.
Und das ist sicher ein faszinierender Moment in der Biografie, eben dass er tatsächlich von der Sucht gesund wird. Das ist erstaunlich. Das ist ja wieder der Vorteil, dass wir es hier mit einem etablierten Schriftsteller zu tun haben. Wir haben ganz viele Aussagen von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern über ihn. Wir haben das Glück, dass wir seine Patientenakte haben, dass wir einfach die Quellenlage gibt hier so ein ermöglicht es, das ganz nahe zu beobachten. Und es ist erschütternd zu lesen, wie Schriftstellerkolleginnen und Kollegen ihn schildern als einfach körperlich total verfallener, am Ende stehender junger Mann und die alle mit dem Mitleid haben, ja, da ist sozusagen alles verloren. Also und dann plötzlich auch hier wieder wie Phönix aus der Asche schafft er diese Sucht zu behandeln und in den Griff zu kriegen und dann tatsächlich ein sehr gesundes Leben weiterzuführen. Spannend ja auch, er war ja exzessiver Sportler, auch Sportler war er exzessiv, also er war Schwimmer, Kampfschwimmer, also Wettkampfschwimmer als junger Mann, also auch da wieder in beide Richtungen sehr exzessiv, also natürlich das Training des Körpers, aber auch die Zerstörung des Körpers, wo dann sozusagen der doch überlebende Körper überlebt hat und er hat immerhin dann auch das Glück gehabt, ein schönes Alter zu erreichen.
Ja, gut, im Verhältnis, ne? Also ich meine, ach, da war er auch, weil wie alt war er? 65, ne? 65, schon sowas?
Ja,
also
ist ja für die Zeit für jetzt die nicht Zeit, ganz schlecht.
Ja, für die Zeit nicht, aber für heute würden wir sagen, ist das noch kein Alter. Was ich aber noch ergänzen wollte, ist, was man nicht vergessen darf, dass im Kontext dieser Suizidversuche ja auch nochmal, Kontext dieser Drogensucht auch nochmal Suizidversuche kommen, ne? Also das ist ja das, was Harry Graf Kessler auch so schön schildert, wie der dann versucht, so sich die Arme zuzuhacken. Also der beschreibt das da alles so plastisch und so. Da muss man jetzt auch noch sagen, 1918 hat sich sein Bruder das Leben auch noch genommen, wo man noch nicht genau weiß, warum. Und jedenfalls führt das dann auch wieder zu Suizidversuchen bei Becher. Und es kann, also auch das ist ein Einflussfaktor in der Zeit, wo man, der vielleicht was damit zu tun hat, warum er dann gerade die Kurve kriegt, nachdem dann schon der Bruder abgetreten ist. Dann ist er jetzt auch noch der einzige Sohn, der noch übrig ist. Also auch das kann ein Faktor sein.
Genau, und damit kommen wir zu einem weiteren spannenden Aspekt vom Becher. Wir springen von spannenden Aspekt zum spannenden Aspekt zum spannenden Aspekt. Und da ist, und Becher ist da nicht mal 30. Und es ist viel in seinem Leben schon passiert, bevor er 30 wird. Und wenn man heutzutage an Teenager denkt, die normal aufwachsen, der ab 30 beginnt ja das Leben erst richtig, sagt man ja. Und das finde ich super interessant, dass es Menschen gibt, die, bevor sie 30 werden, so viel erleben, so viel machen, so viel Erfahrung sammeln und damit auch bei Johannes Becher. In der Phase, also wir sind in den 1910er, 1920ern, beginnt eine Politisierung von Becher. Eine Politisierung zum Sozialismus hin, beziehungsweise Kommunismus hin. Erstens, warum wollte er sich nicht überhaupt mit Politik beschäftigen? Weil ich finde es ist nicht in seinen anfänglichen Werken erkennbar. Und er stammt ja aus einer protestantischen Jurafamilie. Sein Vater hat Jura studiert, war Anwalt und Richter gleichzeitig. Und das finde ich so spannend, die Entwicklung von jemandem aus einem, sagen wir mal, konservativen Haushalt für die damalige Zeit hin zum progressiven, sozialistischen, kommunistischen Denken.
Ja, genau. Warum? Ja, also ich glaube, auch das ist wieder so, es ist wieder Rebellion, das hatten wir ja schon als Thema. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diese Rebellion, das Wegwenden sich vom Elternhaus. Und wenn wir halt dann mit aller Vorsicht auch wieder uns so ein bisschen auf die Romane oder die Literatur berufen, dann kann man halt sehen, dass möglicherweise auch eine Sympathie für Menschen aus anderen Klassenzusammenhängen schon da ist. Also das, also es gibt ja in den Romanen gibt es diesen Freund aus einem Arbeiterhaushalt und vielleicht gab es tatsächlich da was in der Realität, keine Ahnung, aber das kann natürlich sein. Oder auch die Christine, die Bedienstete, die dann irgendwie da präsent ist, also dass es irgendwie schon ein gewisses Interesse gibt, diese Menschen auch zu sehen. Und dann muss man halt einfach sagen, was vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass die Idee des Kommunismus einfach so eine große Idee ist, ne? Die bietet einfach jemanden, der so schwärmerisch unterwegs ist und so in so großen Kategorien denkt, einfach eine super Möglichkeit, um einzusteigen. Ne? Weil man sagen kann, jetzt kann ich krass wirken und was verändern. Und also da kann man sich halt so richtig schön reinsteigern.
Und das war sicher vielleicht auch bezeichnend für ihn, dass es eben eine aus der Idee herausgeborene Hinwendung und Entscheidung war. Es war nicht ein existenziell motiviertes oder existenziell grundiertes Bedürfnis, okay, ich schließe mich der sozialistischen, der kommunistischen Bewegung an, weil ich um meinen Arbeitsplatz bangen muss oder weil ich nicht mehr 15 Stunden am Tag arbeiten will für schlechten Lohn und weil ich aus dieser dreckigen Wohnung herauskommen muss mit meiner Familie. Er hat gutbürgerlich in Schwabing gelebt, hat nichts gefehlt soweit. Und das ist ja auch interessant, dass genau dieser Kontrast ein Leben lang dann immer auch ein Thema ist in seiner politischen Argumentation und in seiner politischen Essayistik. Immer auch dieser Hinweis, ich bin nicht Arbeiter, ich komme aus einer sehr etablierten, gutbürgerlichen Familie, ich bin so aufgewachsen, ich kenne das als mein Leben. Aber ich habe mich dann so quasi wie in einer Konfession oder eben aus Überzeugung einer Idee gewidmet und er spricht manchmal auch so davon, er habe die Seite gewechselt oder er hat die ja, die Seite gewechselt in dem Sinne. Also ich bin auf die Seite der Arbeiterklasse getreten und mich auf der dann stark gemacht. Also gerade diese Diskrepanz spielt immer wieder auch eine Rolle, auch in der Selbsterläuterung, im Selbstverständnis und auch in der Argumentation öffentlich.
Ja, das ist ja nicht so ungewöhnlich. Auch die Führungsriegen der Partei sind da immer auch irgendwie intellektuelle, bürgerliche viel gewesen. Das ist nicht so ungewöhnlich. Aber ich glaube, bei Becher ist es halt so, der tauscht eine Droge durch die andere. Also der kommt vom Morphium weg und findet dann die Politik und dann ist eben die russische Revolution, da ist er total begeistert und schreibt eben gleich ein Gedicht auf die russische Revolution, Gruß des deutschen Dichters an die Sowjetrepublik, ne? So ähnlich heißt das. Ich vergesse es immer wieder. Aber das macht er sofort, also da ist einfach eine Begeisterung, die dann ganz schnell wieder abkühlt, dann macht er noch so ein paar Jahre apolitische Sachen und dann 1923 fängt er dann richtig an. Also auch das sieht man, die Schwankungen, die da drin sind. Also das ist nicht rational oder eben, wie du sagst, aus einem irgendeinem lebensweltlichen Zusammenhang durchdacht, sondern das ist eine Begeisterung, die ihn irgendwie mitreißt.
Genau, und damit haben Sie ja das Jahr 1923 schon mal schön angesprochen. Ganz kurz, Becher hat ja sehr viele verschiedene Epochen durchlebt. Aufgewachsen im Kaiserreich, Weimarer Republik, dann Nationalsozialismus und schließlich in der sozialistischen DDR gelandet. Wie sehr haben denn die verschiedenen Epochen Becher beeinflusst?
Auch das finde ich extrem schwer zu beantworten. Also fangen wir mal hinten an. Da kann man jetzt sagen, die DDR hat sicher nicht Becher beeinflusst, sondern Becher hat die DDR beeinflusst. Ich glaube, umgekehrt ist es, glaube ich, wichtig, weil er zu den Leuten gehört, die diesen Landstaat aufbauen, insbesondere hinsichtlich der Kulturpolitik. Und die anderen Sachen, die sind natürlich wichtig. Also Exilzeit ist wichtig, weil er da ja, ja, da ist einfach vor allem dieser Verlust der deutschen Heimat ist wichtig. Das beeinflusst dann das ganze Werk, weil es dann plötzlich so eine Deutschland-Idealisierung und ganz viel Heimatdichtung gibt. Auch eine Auseinandersetzung mit realistischer Literatur, die einerseits zeittypisch ist, andererseits, wo man aber wirklich merkt, das ist dann irgendwie ein bewusstes Programm, ne, um das Verlorene und auch das von den Nationalsozialisten vereinnahmte Kulturgut wieder für sich selbst irgendwie fruchtbar zu machen. Weimarer Republik ist auch interessant, weil Becher da eben als Kommunist natürlich der Auffassung ist, dass die Weimarer Republik keine nur eine Fortsetzung ja, des problematischen Systems ist. Ne? Gleichzeitig will er aber zeitweise auch mal für den Reichstag kandidieren. Also das ist total heterogen.
Ja, eben, man könnte gleichzeitig auch fragen, eben, wer hat wen geprägt oder was ist das für ein Wechselverhältnis? Einerseits, er reagiert auf die Zeit, auf die Umstände, die ihn prägen. Also das ist so und das ist schon, deswegen ist ja die Figur auch so interessant, die Person. Ich finde so immer ein bisschen, Becher ist wie ein Seismograph durch zwei Drittel des 20. Jahrhunderts. In sehr immer nahe an der Zeit, nahe an dem, was geschieht. Und in seinen Texten widerspiegelt sich das, was geschieht, eben transformiert durch seine Sicht.
Genau, und damit möchte ich den nächsten Abschnitt dieses Gespräches anmoderieren. Ich habe eine kleine Anmoderation, weil es braucht ein bisschen Kontext zu meiner nächsten Frage. Und zwar, genau, 1923, wir befinden uns in der Weimarer Republik, in den 1920er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Eine sehr junge Republik immer wieder zerrüttet von wirtschaftlichen Krisen. In dieser Phase treten europaweit zwei dominant radikale Philosophien auf, der Sozialismus und der Faschismus. Becher sympathisiert mit Sozialismus und Kommunismus und tritt 1923 offiziell der KPD bei, der Kommunistischen Partei Deutschlands. Wie ist er in den Rängen der KPD aufgestiegen?
Ich würde sagen, da war er anders als später in der DDR noch nicht als Politiker so sichtbar, sondern er war vor allem Dichter, er war Redakteur, Herausgeber verschiedener Zeitschriften, also bei der Linkskurve war er auch involviert ganz stark. Also er hat vor allem dann in der Gruppe 25 und in dem Proletarisch-Revolutionären Schriftstellerbund. Also der war vor allem als Literat aktiv. Da hat, also auch wenn er diese Idee mal hatte, für den Reichstag zu kandidieren, das hat er da noch nicht gemacht. Also er ist eigentlich Schriftsteller und kein Politiker. Anders eben wirklich als dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also zu Beginn der DDR, da wird er dann tatsächlich auch Abgeordneter der Volkskammer und so weiter.
Ja, ich glaube, es vergeht sehr viel Zeit. Also dieses frühe politische Engagement ist keins als politischer Funktionär, sondern als Propagandist, als Ideengeber, als Denker in eine bestimmte Richtung. Und dann vergeht einfach auch sehr viel Zeit, in der sehr, sehr viel geschieht. Die langen Jahre des Exils in Moskau, nach einem kurzen, eben kurz mal Paris, aber dann 12 Jahre Exil in Moskau, unter sehr schwierigen Umständen. Und ich glaube, man muss hier auch immer, ich glaube, diese Zeit ist kaum ausgeleuchtet. Wir wissen zu Becher ziemlich wenig zu dieser Zeit. Man muss sich immer vor Augen halten, dass man da vor dem Hintergrund der stalinistischen, stalinistischen
Prozesse,
Schauprozesse, also sind extrem schlimme Zeiten. Also das waren ja Hetzen, die dort Stalin in Moskau und in ganz Russland veranstaltet hat über die Zeit. Und eigentlich musste er immer auch Angst haben, da irgendwie auf der anderen Seite plötzlich zu stehen. Er war irgendwie geschützt, aber immer mit einem großen Unsicherheitsfaktor. Das dauert 12 Jahre lang. Also und dann kommt plötzlich diese Situation, Walter Ulbricht, der eben mit anderen Getreuen in Berlin aufschlägt und dann im Auftrag der russischen Besatzer Deutschland wieder aufzubauen. Und da ist er plötzlich gefragt als politischer Berater und dann ganz schnell als Politiker. Also das ist einfach so ein Prozess, der einerseits in den Details unausgeleuchtet ist und gar nicht so leicht zu greifen. Also man kann, man stellt fest, man sieht, aber man kann sich's eigentlich nicht so im Detail erklären.
Ja, der Vergleich mit Ulbricht ist da wirklich interessant, weil Ulbricht kommt aus einer Familie, die immer sozialdemokratisch war und hat sich zur KPD weiterentwickelt. Und der ist von Anfang halt an politischer Funktionär. Ne? Der macht eben dann die Basisarbeit an ganz verschiedenen Stellen in der KPD von Anfang an. Und da ist Becher weit weg davon. Ja, also der ist eigentlich die Leuchtturmfigur, die eben, wenn ein Skandal auftritt, wie dann 1926 mit dem Hochverratsprozess, dann gibt es plötzlich großes Drama um Becher, ne? weil der dann verfolgt wird von der Weimarer Republik, so wird es ja dargestellt. Stellt, ne, und eben nicht sein freies Wort, die Freiheit der Literatur ausleben kann, die natürlich trotzdem kommunistische Propaganda ist. Also der ist eigentlich so das Posterchild und nicht der politische Funktionär in der Zeit.
Das ist ganz schön gut formuliert. Zum Posterchild, auch zum literarischen Hochverratsprozess bei Becher. Das war 1928?
So? 26 bis 28.
26 bis 28. Genau, es ist, ich finde es ja interessant, weil erstens Hochverrat ist ja eines der schlimmsten Vorwürfe, die man in der Weimarer Republik bekommen kann. Und dazu noch literarischer Hochverratsprozess. Also quasi, dass man das behauptet wird, Becher würde durch seine Gedichte, durch seine Texte die Grundlagen der Weimarer Republik, der Demokratie angreifen. Und damit Hochverrat an den Staat begehen.
Ja, und so hat es auch, entsprechend eingeschlagen. Genau, das große Vergehen ist, dass eben ich durch Literatur, oder eben so ist es eben, war die Anschuldigung, Sie durch Ihre Literatur begehen Hochverrat an der Weimarer Republik. Und das hat entsprechende Folgen gehabt, weil das ist nicht wenig, die Anklage wegen Hochverrat.
Wir sind auch zu wenig, glaube ich, RechtshistorikerInnen, um jetzt wirklich das beurteilen zu können. Aber ich meine, man kann sich das ja vorstellen. Die Weimarer Republik war eine junge Demokratie, ne, die ein Interesse an ihrem Überleben hatte und deswegen natürlich irgendwie vorsichtig. Und die KPD war halt eine von den Parteien, die das System stürzen wollte. Ich meine, die KPD war total zerstritten, was die richtige Strategie ist, aber eigentlich wollten die Revolution machen. Die wollten natürlich nicht die Weimarer Republik erhalten, die wollten die stürzen. Ja? Also insofern ist es ja auch irgendwo logisch, dass man dann gegen Leute vorgeht. Ich meine, Nationalsozialisten sind natürlich auch noch so ein Ding, ne? Aber dass dann natürlich Prozesse kommen, das ist nicht wirklich überraschend. Ja? Also natürlich kann man sich darüber streiten, ist Literatur eigentlich geeignet dafür? Ist die so gefährlich? Andererseits, Bechers Literaturverständnis in der Zeit ist natürlich eins, das auf politischen Aktivismus und auf Propaganda setzt. Also der ist ja in der Zeit kein Dichter, wo er sagt, ja, ich dichte da fernab von der Realität. Das macht er ja gerade nicht. Also insofern kann man schon sagen, diese Anklage, also ohne jetzt das juristisch einzuschätzen, aber da ist natürlich was dran, weil Becher will halt politisch wirken, der will daran arbeiten, dass eine Revolution im kommunistischen Sinne ausgelöst wird oder im marxistischen Sinne. Und naja, das ist irgendwie auch gerechtfertigt, sehen dann zu sagen, nee, der bedroht unseren Staat damit, da sollten wir was tun.
Genau, und damit später gewannen ja auch die Nationalsozialisten, haben 1933 übernommen. Und damit begann eine Phase für Verfolgung der Staatsfeinde, der NSDAP-Diktatur, Kommunisten, Sozialisten und weiteres, wo Becher dann aus NS-Deutschlands ins Exil geflohen ist und darunter halt unter anderem jahrelang in der Sowjetunion, also in Moskau, gelandet ist und von dort aus weitere Gedichte schreibt. So, meine spezielle Frage ist, welche Folgen aus dem Podcast könnten Sie beide für die Zeitperiode des Nationalsozialismus und seinem Exil ans Herz legen an die Zuhörer?
Wie war nochmal die Frage? Durch das Husten habe ich sie vergessen.
Also ich habe einen kleinen Übergang gemacht im Sinne von 33 Nationalsozialismus, Becher ist aufgrund der dortigen Zustände mit der Verfolgung geflohen und in Moskau in der Sowjetunion gelandet, hat von dort aus weitere Gedichte, weitere Texte geschrieben und genau, ich wollte halt mal fragen, welche Folgen, die halt eben diese Exilphase thematisieren, könntet ihr an die Hora-Zuhörer ans Herz legen?
Ich kann es auch beantworten, wenn es besser geht. Also für die Exilphase, ja, wir haben mehrere Folgen, jetzt vor allem in der zweiten Staffel, die jetzt gerade ja angefangen hat wieder im November. Das heißt, das ist jetzt eine Folge, oder das sind jetzt mehrere Folgen. Wir steigen wieder ein mit Abschied, der ja ein Exilroman ist. Das kann man auch schon hören. Also das ist ja schon das Ende der ersten Staffel, Folge 10. Aber dann eben insbesondere jetzt das, was jetzt noch kommt. Wir haben Folge 11, ist die zum Glückssucher und den sieben Lasten. Das ist Bechers wichtigster Lyrikband aus dem Exil, aus der Exilzeit von 1938, damals hochgelobt. Und dann haben wir jetzt in zwei Folgen später kommt die Folge über die Schlacht um Moskau bzw. die Winterschlacht. Das ist ein Drama, das Becher, irre, ne, 1942 während der Schlacht geschrieben hat. Also als die deutsche Armee auf Moskau zumarschierte und daran scheiterte am russischen Winter, das ist ja die Geschichte. Und währenddessen schreibt Becher ein Drama über diesen Vorgang. Und das besprechen wir dann eben auch in der Folge, die dann auch bald kommt. In der zweiten Dramenfolge, das müsste Nummer 14, glaube ich, sein. Also das sind, glaube ich, die wichtigsten Exilfolgen, weil es da eben auch um die Exilthematik oder eben um die Kriegsthematik geht.
Gut, damit habe ich auch einen kleinen Zeitsprung erschaffen, damit, um halt eben ein bisschen doch nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Die Folge geht ja schon über eine Stunde. DDR, Kultusminister. Johannes Becher bzw. Hans Becher ist Kultusminister geworden, der allererste DDR-Kultusminister. Und Sie haben ja schon vorhin erwähnt, dass er im Kreise von Walter Ulbricht zurück nach Deutschland gekommen ist. Warum genau hat man jetzt Johannes Becher angeschaut und gesagt, er wird's?
Wer hätte es denn sonst machen sollen?
Er war da. Ich glaube, in der Zeit spielt Zufall eine wichtige Rolle. Wer ist da? Wer ist nicht tot? Wer ist nicht gefangen? Wer ist überhaupt verfügbar?
Wer ist kein Nationalsozialist?
Ja, also da bleiben nicht mehr viele übrig. Also da, ich glaube, dieser Zufallsmoment spielt eine große Rolle. Ein Minimum an Eignung sollte vorhanden sein, ist sicher gegeben als Intellektueller, als Schriftsteller. Und es ist ja auch interessant, dass man auf die Idee kommt, einen Schriftsteller für die Kultur zuständig zu machen. Und er stellt sich ja auch dann den Wahlen, es sind ja auch Wahlreden, Wahlwerbung von ihm überliefert. Das ist aus heutiger Sicht, liest sich das sehr, ja, sehr amüsant, irgendwie Briefe an die Wähler, so ist das deklariert. Ich würde da den Zufall als Moment stark machen. Wie siehst du das, Christine?
Ja, ich würde es auch sagen, er hat sich natürlich profiliert dadurch, dass er früh in der KPD war, dass es diesen Hochverratsprozess gab. Das sind natürlich Sachen, die kann er alle für sich anführen. Ne? Die sprechen alle für ihn, der ist schon so lange da. Und dann hat er eben auch noch Ahnung von Kultur, denn er ist ja ein Schriftsteller. Also das sind alles so Faktoren, glaube ich, die wichtig sind. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so drin, aber ich habe mir da so ein paar Sachen ja angeguckt für diesen Artikel, den ich da geschrieben habe. Und so ein bisschen kommt mir manchmal so vor, als das, was er als Kulturpolitiker gemacht hat, das ist irgendwie fast noch mehr, hat noch mehr überlebt als das, was wir heute, also wir lesen ja kaum noch Becher, wir kennen ja seine Dichtung nicht mehr, aber das, was er so initiiert hat, also sei es die Zeitschrift Sinn und Form, die gibt es heute noch, sei es der Aufbauverlag, den gibt es heute noch, das Literaturarchiv Institut in Leipzig geht auch ein bisschen indirekt auf Becher zurück, die Akademie der Künste gibt es noch in Berlin. Also da sind lauter so Institutionen, wo er seine Finger im Spiel hatte, die es nicht gäbe ohne Becher, zumindest nicht in der Form, und auch wenn die sich dann nicht mehr mit Becher in Bezug setzen, weil der eben nicht mehr so positiv gesehen wird heute. Letzten Endes ist das seine Arbeit als Kulturpolitiker der Nachkriegszeit. Und da muss man sagen, hat er schon einiges gemacht, was auch bleibenden Wert hat.
Ja, und ich finde es vor allem interessant, weil er war ja nicht lange im Amt als Kultusminister in der DDR. Denn Becher hatte auch Interesse an einem geeinten Deutschland, was auch ihn später Probleme bereitet, sowohl im Westen als auch in dem Osten. Mhm. Und warum hatte er Interesse an einem geeintes Deutschland?
Weil ihm das logisch vorkam. Also er hat sich's nicht anders vorstellen können. So würde ich das kurz beantworten.
Ich glaube, so in der Nachkriegszeit zunächst haben ja alle noch Interesse an einem geeinten Deutschland. Da ist das auch noch direkt danach, ist es nicht konflikthaft, sondern eigentlich wünscht man sich natürlich ein einheitliches Deutschland. Dann kommt aber durch diese Besatzungskonstellation ja raus, dass man den Sowjets den einen Teil geben muss und die anderen, ne, schließen sich dann zusammen und daraus entsteht die Bundesrepublik. Ne? Und dann ist aber aus Sicht der DDR, der frühen DDR, ja immer noch in der Bundesrepublik, da sitzen immer noch die alten Faschisten. Und das ist das kapitalistische System, das wird nicht lange dauern, dann sind wir wieder da, wo wir im Nationalsozialismus waren. Also müssen wir sehen, dass wir das Land wieder vereinigen, damit alle den Weg gehen können, den wir hier schon erfolgreich gehen, nämlich den Weg in den Sozialismus. Das ist ja die Logik so um 1950 herum und da auch die Logik, dieser Nationalhymne folgt, ist auch das Stichwort National und Heimat. Ne? Also das sind ja alles Begriffe, die nun nicht DDR-Bezug haben, die sich aber auf den deutschen Raum besser beziehen lassen. Und das ist, glaube ich, ein Kontext, der wichtig ist. Aber Becher hält halt sehr lange daran fest, über den Punkthaus hinaus, noch zuträglich ist. Und dann gibt es eben auch verschiedene politische Auseinandersetzungen. Es gibt dann in Mitte der 50er Jahre den Ungarnaufstand, wo er Georg Lukács versucht zu unterstützen, was dann nicht so gut ankommt. Auch mit Ulbricht gibt es dann viele Konflikte. Und das sind im Prinzip dann die Gründe, warum es kriselt und warum Becher dann ab 56 zwar noch im Amt ist, aber eigentlich de facto schon entmachtet. Also der bleibt bis zu seinem Tod offiziell, das ist auch wieder so, ne, offiziell bleibt er im Amt und wird eben immer noch hochgehalten als der Minister, aber de facto macht er die Arbeit in den letzten Jahren ja auch nicht mehr. Also das ist auch so interessant, wie das so unter der Oberfläche, wie so unter der Oberfläche gewaltig kriselt.
Entschuldigung, einfach mit Sachen rumspielen, während man nachdenkt und zuhört. Da wurde auch schon gut zusammengefasst, warum ist sie ja nicht bei ihm lange im Amt als Kultusminister gedauert hat. Ich finde halt auch den Aspekt sozusagen, den ich mir gedacht habe, aus der westlichen Perspektive ist er der sozialistische, kommunistische Dichter. Und im Osten kann man ja sozusagen, wenn er sagt, er möchte ein geeintes Deutschland, irgendwie auch sozusagen einen Schritt auf das Westen zugehen, interpretieren. Und das finde ich super interessant, wie diese Dynamik sich um ihn herum entwickelt hat. Genau, und damit können wir auch sozusagen das Leben des Johannes Bechers abschließen. Er ist 58 gestorben und also quasi 56 de facto entmachtet worden, 58 gestorben. Die Dichtung in seiner Endphase. Da habe ich ein interessantes Zitat gelesen, dass es vor allem als politisches Hilfsmittel genutzt worden ist. Und da wollte ich, also diesen Gedanken fand ich interessant, weil wir haben ja gesagt, der junge Becher hat es eher für sich genutzt, die Sätze haben immer zum Verarbeiten, des Privaten, des Persönlichen, darauf komme ich noch bis später zu. Wie war seine Dichtung am Ende seines Lebens?
Ja, teilweise konventionell. Also ganz am Ende, muss man vielleicht ein bisschen zurückspringen, also so diese späte Werksphase. Da, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle ein Wunsch nach Verständlichkeit, nach breiter Verständlichkeit. Er hat beispielsweise eine Sammlung geschrieben, die nennt sich Neue deutsche Volkslieder. Das überrascht ja sehr, gerade wenn man den expressionistischen jungen Becher vor Augen hat, wieso schreibt der gleiche Typ neue deutsche Volkslieder in den 1950er Jahren. Und das ist schon sehr interessant. Einmal eben diese Anspielung auf eigentlich romantische Literatur. Das Volkslied ist durchaus ein Begriff, den man in der Romantik und im 19. Jahrhundert verorten würde und nicht in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also diese, und vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass er als Kulturminister eben ja auch verstanden werden wollte und von vielen verstanden werden wollte und von vielen vielleicht auch gemocht werden wollte. Also das ist so ein Aspekt, der eine Rolle spielt für das späte Werk. Dann die vielen essayistischen Texte, die es dann gibt, literaturtheoretische Texte, das schreibt er im Alter, das hat er früher nie geschrieben, Abhandlungen darüber, was ein Sonett ist, welche Bedeutung das hat, wie das zu schreiben sei und so weiter. Das essayistische Werk. Und was fehlt noch?
Ich weiß nicht, ob was fehlt, aber ich glaube zum essayistischen Werk, ja, es ist einerseits Theorie, aber andererseits ist das irgendwie auch so ein bisschen ein Freiraum, wo Becher so eben genau diese Spannungen auch erkennen lässt oder auch mit sich ringt, was ist denn jetzt eigentlich gute Literatur und was nicht. Also da merkt man eben, in der DDR gab es ja Zensur und auch so Vorstellungen davon, was darf man jetzt und was darf man nicht, und dass er versucht irgendwie sich davon frei zu machen und da eben nicht der offizielle politische Dichter Becher ist, also das klafft wirklich auseinander, wenn man sich diese Lieder anhört, wo er irgendwie Lenin besingt und das ist irgendwie alles ganz toll. Das sind so diese politischen Dichtungen, die da alle in der Schule damals gelernt haben. Aber wenn man sich dann anguckt, was Becher sonst noch so macht, diese theoretischen Schriften, also manchmal ist es auch ein bisschen komisch und auch manchmal natürlich auf einer ideologischen Linie, dann aber wieder versucht er so differenziert irgendwie das auszuloten. Also man merkt, da ist so ein äußerer Rahmen, mit dem er nicht mehr so ganz ohne weiteres einverstanden ist. Also in mancher Hinsicht ja, aber es ist nicht mehr frei von Krisen oder von Problemen.
Schön, und damit können wir endgültig das Leben des Johannes R. Bechers bzw. des Hans Bechers abschließen. Ich habe noch einige Fragen, und zwar vor allem zu der Persönlichkeit des Bechers. Wir haben schon vorhin angedeutet, oder eigentlich ziemlich früher angedeutet inzwischen, sein Bild von sich selbst ist was sehr anderes als die Bilder, die Menschen um ihn herum von ihm haben. Wir haben den Größenwahnsinn angesprochen. Ich würde auch ein bisschen Narzissmus jetzt mit reinwerfen. Manipulativ, wie kann man seine Psyche, seine Persönlichkeit am besten beschreiben?
Schwieriges Unterfangen. Wie könnte man das machen? Sie haben es eigentlich schon sehr schlagwortartig getroffen, glaube ich. Also da ist ganz viel Wahres dran in allem, was Sie genannt haben, würde ich sagen.
Ja, er ist halt, viele sagen, es ist halt so ein zerrissener Typ gewesen, ne? Sehr zerrissen, sehr, ja, sehr, sehr extrem in vielen Dingen, sehr schwankend, sehr emotional, ne? Also auch, wie gesagt, da gibt es viele Suizidversuche, was ja auch ein hohes Maß an Verzweiflung auch immer wieder, ne, aufzeigt. Gleichzeitig aber auch ein schwieriger Typ, der seinem Umfeld nicht unbedingt immer leicht gemacht hat, wie man ja sieht, ne? Der manipulativ sein konnte. Also das sind, glaube ich, so Charakteristika, die man beobachten kann und die natürlich auch irgendwie die sich durchziehen einfach, die man immer wieder sieht, die diese Persönlichkeitsstruktur prägen. Also gesund ist das nicht, ne?
Nee, eben. Also ich habe mich manchmal auch gefragt, also wie gern würde man mit dem ein Bier trinken gehen oder einen Kaffee? So in Maßen, glaube ich. Manchmal, ja, aber nicht so lange vielleicht oder nicht so oft. Also ist immer eine spannende Frage. Also wie wäre es, wenn man dieser Person begegnen würde? Wie würde ich darauf reagieren?
Ja, es kommt auch darauf an, wie er drauf war.
Wie er drauf war.
Das ist ja eben auch nicht einheitlich, sondern das konnte ganz toll sein. Ich meine, wir haben ja das gar nicht so sehr jetzt angesprochen heute, aber das sind ja auch ganz, ganz viele Frauen in Bechers Leben. So ein bisschen haben wir es angedeutet, ne? Und das liegt natürlich dran, weil der eben auch der konnte auch wirklich sehr, der hat die auch so, die sind dann auch alle auf ihn geflogen und so. Also das merkt man auch, diese Liebesbriefe, auch die er an seine Frau noch geschrieben hat, dann als Minister. Also das ist wirklich ungewöhnlich, also häufig für viele Leute in dem Alter dann noch so Liebesbriefe zu schreiben, also wie er das da macht. Also eben, weil das so ein stark emotionaler Typ ist. Also ich glaube, der konnte auch sehr zugewandt und liebevoll sein, aber eben, es schwankt eben. Und das ist nicht so, also du weißt, du sitzt wie so ein Pulverfass, ne? Das kann sehr schön sein und sehr bereichern und, glaube ich, auch sehr inspirierend. Und dann wird es wieder sehr, sehr schwierig.
Also damit kann man ja auch seinen Menschenumgang am besten beschreiben. Einfach ein Mensch, bei dem man mich weiß, okay, explodiert er gleich, wenn ich ihn anspreche, oder umarmt er mich, grüßt mich, ist herzlich zu mir, so ein bisschen ein, wie gesagt, Pulverfass ist ein gutes Wort.
Vielleicht der alte Becher weniger, also ja. Der Junge war vielleicht ein Pulverfass, der alte war sicher berechenbar auch, würde ich sagen. Also musste er ja irgendwie sein, er musste ja ganzen Tag lang offizielle Veranstaltungen erledigen, musste Schulen eröffnen, musste Kindergruppen empfangen, musste in Filmen auftreten. Also ich glaube, ein gewisses Maß an Berechenbarkeit und Kalkulierbarkeit hat er sicher gehabt dann in dieser Funktion und in dieser Zeit.
Ja, aber was man halt sieht, ist, dass dieses Ringen um Halt und um Identität, das nimmt ja fast noch eher zu in der Reflexion im Spätwerk. Ja, also und da sagt er ja sehr viel auch in der Dichtung, dass er Lilli Becher, seiner letzten Frau, da sehr viel verdankt, weil die irgendwie, ne, da gibt es ja dieses schöne Gedicht, wo er sagt, ich liebe dich, weil du mich weil du mich besser machst. Also solche Formulierungen gibt es da. Also die gibt, also da ist so eine Suche nach Halt, ne? Und die dann auch da ist. Und trotzdem bleiben auch diese Suche, diese Unklarheit, auch die depressiven Verstimmungen, das ist schon immer wieder sichtbar und das bleibt auch bis zum Ende. Auch wenn sich das dann nicht mehr in so einem krassen Ausbrüchen irgendwie zeigt. Ich meine, auch es schwierig bleibt es. Also wenn man sich anguckt, das müssen wir irgendwann nochmal aufarbeiten, wie Becher dann mit seinem Sohn diese Kooperation, das ist ja auch ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis. Er hatte nämlich einen Sohn mit seiner zweiten Frau, der dann, die sind dann nach England emigriert. Also da gab es eigentlich keinen großen Kontakt. Und der Sohn kam dann Anfang der 50er Jahre nochmal zu Besuch und war überhaupt nicht überzeugt von seinem Vater. Also ganz, ganz schwierig. Also ich will nicht sagen, dass es menschlich wirklich einfacher wurde. Es wurde sicher anders, aber die Probleme blieben irgendwo.
Und ja, in die Richtung fand ich auch so interessant und für mich sehr erlebnisreich. Letzte Woche, da haben wir die 20. Folge der zweiten Staffel produziert, also eigentlich die 10. der zweiten, insgesamt die 20. mit dem Titel Wieder anders, wo wir genau auf diesen letzten fragmentarisch überlieferten Roman Wieder anders eingehen. Und ich glaube, diesen Roman kann man auch auf diese Fragen hinlesen. Dieser Roman gibt Auskunft über eine Person, die sich so irgendwie die Frage stellt, was bleibt vom Leben, was bleibt von der Öffentlichkeit, was bleibt nach der Öffentlichkeit, was bleibt so, und genau diese Fragen der Identität, des ringen es um Halt, um Stabilität, um Relevanz letztendlich. Glaube ich, das ist ein schöner Kommentar zu diesen Gedanken, die du gerade formuliert hast.
Ich finde die ganzen Gedanken sehr schön, die Sie beide geäußert haben. Genau, damit auch so ein bisschen den Unterschied der Künstlerfigur Johannes Becher zu dem Privatperson Hans Becher schön herausgearbeitet, finde ich. Genau, zusammenfassend über das gesamte Gespräch, Johannes Becher oder beziehungsweise Hans Becher scheint sehr vieles von Religion, auch wenn wir das jetzt nicht sehr im Detail heute besprochen haben, Religion, Persönliches, also Beziehungen mit Frauen, Beziehungen mit Vaterfiguren, Beziehungen mit Menschen generell und politische Ereignisse in seine Gedichte verwebt. Und das finde ich auch sehr interessant, dass das auch noch sehr viel Persönliches auch in diese Gedichte reingegeben wird.
Ja, absolut. Also Becher ist auch jemand, der über alles Gedichte geschrieben hat, das muss man auch sagen. Also bau der Stalinallee oder egal was, wenn irgendwas Interessantes war, die Großmutter oder der, ne, das ist wie kaum was, worüber Becher kein Gedicht geschrieben hat.
Ja, manchmal frage ich mich jetzt, warum hat er denn statt Einkaufszettel nicht Gedichte geschrieben? Also weil er wirklich zu jedem Anlass, zu jeder Sache und nicht kurze, sondern auch seitenlange. Also das muss auch ein Schriftsteller gewesen sein, der eine immense Schreiblust hatte. Also sowas wie Schreibblockaden hat der wahrscheinlich nicht gekannt.
Das kommt tatsächlich nirgendwo vor, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also sowas erwähnt er nie. Ja? Eher gibt es dann eben wie in diesem frühen Gutachten vom Vater diesen Kommentar, wo er selber seinen Sohn zitiert, er könne nicht anders, er müsse immer dichten, als wäre das wie eine Sucht. Also eher das.
Ja, das Thema Sucht wurde hier auch schon mal wieder angesprochen. Ja, genau. Und damit neigt sich diese Folge auch dem Ende zu. Zum Abschluss, Sie haben ja schon vorhin ein wunderschönes Zitat von Becher erwähnt. Was ist Ihr Lieblingszitat von Johannes Becher?
Was soll ich sagen? Du nickst. Sie redete in Masturbationen. Das ist mein Lieblingszitat. Das kommt vor in einem sehr frühen Gedicht.
Roman.
Ach so, ja, stimmt. In einem sehr frühen Roman. In welchem weiß ich jetzt nicht.
In mehr. Erde, es gibt ja nur einen.
In Erde, genau, eben. Und da gibt es so verschiedene Frauenfiguren. Eine heißt Eva und die reden auch übereinander und so. Und als ich habe mich nicht mehr eingekriegt, als ich diese Zeile gelesen habe. Und ich kann es mir schlicht auch nicht vorstellen, wie sich das anhört oder wie das klingen soll oder wie tut man da, wenn sie redete in Masturbationen. So steht es wörtlich da. Ich habe bis heute Schwierigkeit, mir das plastisch vorzustellen, aber das Zitat finde ich umwerfend.
Ja, da würde ich zustimmen. Und man sieht ja auch wieder den frühen Becher, der so sprachspielerisch ist. Aber ich habe jetzt unlängst, habe ich im Tagebuch 1950 gelesen. Und da gibt es eine Stelle, da schreibt er über Hitler. Und da schreibt er, Hitler war eigentlich gar nicht so dumm, sondern man muss den als raffinierten Menschen betrachten. Und dann schreibt er, es braucht keinen Über-Hitler. Hitler selbst hat sich überhitlert. Und ich finde, da muss man Kontext dazu haben, aber da sieht man genau diese Sprachlust, die sich auch in diesem Masturbationssatz, den du jetzt zitiert hast, manifestiert, 40 Jahre später, ist die immer noch da.
Und mit diesen wunderschönen Sätzen, was ist das Vermächtnis von Johannes Becher? Also was kann man aus seinem Leben lernen, was hat er hinterlassen?
Also ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, ich glaube, das, was aktuell, das, was da ist, was noch da ist, sind diese ganzen kulturpolitischen Gründungen, also diese Institutionen, die auf Becher in der einen oder anderen Weise zurückgehen, das ist irgendwie das, was wir aktuell haben, weil wir ja doch nicht so viel in die Literatur schauen, aber wir können uns natürlich wünschen und daran arbeiten, dass sich das ändert.
Vermächtnis ist ein großes Wort. Ich finde ja so spannend, dass Becher jemand ist, an dessen Beispiel man exemplarisch durch die ersten 5 bis 6 Jahrhunderte des 20. Jahrhunderts gehen kann und dann eben sehr vieles sehen und verstehen kann an deutscher Geschichte, an deutsch-deutscher Geschichte. Dafür, also ich mir gefällt immer gut das Bild des Seismographen, also des Erdbebenmessers oder des Erschütterungssensors. Also diese Person stellt sehr vieles sehr deutlich in der Zeit dar und an ihr kann man sehr vieles beobachten, was sich ästhetisch, was sich geschichtlich, was sich politisch, vor allem auch was sich literarisch in dieser Zeit getan hat. Und ein er hat irgendwie das Zeug zur Schlüsselfigur zum Verständnis der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Schön. Damit auch, wir haben ja die Folge oder beziehungsweise diese Episode angefangen mit Entstehungsgeschichte des Podcasts, Intro, Outro und so weiter. Jetzt sind ja, haben Sie ja vorhin erwähnt, ist die 10. Folge der 2. Staffel und wahrscheinlich auch damit die letzte Folge der 2. Staffel aufgenommen. Abgedreht kann man nicht wirklich sagen.
Kann man nicht sagen, aufgenommen, genau.
Fertig aufgenommen.
Im Kasten kann man auch immer sagen, genau.
Genau, und ich wollte damit mal nachfragen, vielleicht ein Blick in die Zukunft für die Wieder-Anders-Zuhörer und die Hora-Zuhörer, die vielleicht denken, ach, Wieder-Anders ist doch interessant, da höre ich mal rein. Ist denn noch genügend Material für eine 3. Staffel vorhanden?
Definitiv.
Auf jeden Fall, da sind wir uns ganz einig. Und die 3. ist auch, wir planen gerade diese, es ist so ein unerschöpfliches Fass. Man kann da immer wieder was herausziehen oder was intensivieren oder vertiefen. Wahrscheinlich werden wir in der 3. Staffel auch damit anfangen, Gäste einzuladen. Wir werden einzelne Aspekte vertiefen und ich kann sicher schon so viel sagen, dass wir mit großer Freude und mit großer Lust gerade die 3. Staffel entwerfen und konzipieren.
Ja, es ist ja so, wenn wir jetzt sagen, wir gehen durch das Leben in 2 Staffeln durch, wir haben ja einfach anders als bei Goethe oder Lessing oder wem auch immer nicht diesen Effekt, dass das so kanonisierte Punkte gibt, die man unbedingt besprechen muss. Ein paar ja, aber bei vielen Sachen ist es ja wirklich meine Entscheidung gewesen, wo lege ich den Schwerpunkt hin? Und man könnte die auch anders treffen. Und deswegen ist die 3. Staffel, vielleicht auch die 4. mal sehen, nochmal so ein guter Punkt, um Tiefenbohrungen zu machen und auch das nochmal andere Schwerpunkte zu setzen, wo wir uns jetzt entschieden haben, die erstmal nicht zu machen, die aber auch noch total interessant sind.
Schön, darauf könnten sich ja die Wieder-Anders-Zuhörer freuen und die Leute, die jetzt gerade bei Horaz oder auf Soundcloud gerade auch mithören, wird sicherlich spannend und Interesse hätten, Wieder-Anders zu hören. Genau.
Das ist ja überhaupt was Spannendes, eben diese doch schon seit einem Jahre währende Kooperation und Zusammenarbeit mit Horaz. Wir waren sehr erfreut über die Idee gleich von Anfang an, dass Horaz jede Folge ausstrahlt im Radio, immer am Samstag. Also unsere Podcast-Folgen erscheinen als Podcast immer donnerstags und am Samstag um 10 Uhr sendet Horaz immer die aktuelle Folge. Und so war das jetzt auch ein schöner Moment, dass wir uns hier im Studio treffen und uns einfach einmal ausführlich darüber unterhalten können, über den Podcast und gerade auch das Interesse an diesem Podcast, das freut uns sehr und wir freuen uns auch, wenn sich die Horaz-Hörerinnen und Hörer dafür interessieren und ist auf jeden Fall was Spannendes, gerade diese Kooperation mit dem Campus Radio Horaz.
Ich freue mich auch, hier das Gespräch hier führen zu dürfen. Jetzt zum Abschluss. Was steht bei Ihnen beiden an in der Zukunft neben des Podcasts?
Sollen wir noch eine Stunde reden?
Ein anderes Gespräch führen, genau. Nachgefragt nach einer Folge. Beginnt also der zweite Teil der heutigen Folge.
Ja, wir machen alle viele Dinge, glaube ich. Und ich meine, ich bin ja auch noch ganz viel im 18. Jahrhundert unterwegs, arbeite jetzt ein bisschen intensiver zu Marianne Ehrmann, einer Dichterin, die so aus der Generation Schiller stammt. Das ist auch eine ganz interessante Figur. Durchaus ein paar Ähnlichkeiten zu Becher, auch wenn sie natürlich keine Kommunistin war, sondern eher sich für Frauenbildung eingesetzt hat. Also das ist so eine Baustelle, an der ich dran bin.
Einer meiner Schwerpunkte in meiner wissenschaftlichen Arbeit ist Wissenschaftsgeschichte. Und Fachgeschichte der Germanistik auch. Und was jetzt ganz konkret in den nächsten Wochen ansteht, ich muss einen Handbuchartikel abschließen, endredigieren, wo es um frühe Beispiele von computergenerierter Lyrik geht, frühe Beispiele computergenerierter Texte, das man interessanterweise in den späten 50er Jahren also relativ früh, wo man sich denkt, Und das freut mich sehr, dass gerade an diesen historischen Aspekten dieser computergenerierten Texte derzeit sehr viel Interesse besteht, weil das doch irgendwie erinnert an aktuelle Sachen wie KI oder eben computergenerierte Texte, auch heute Sprachmodelle und so. Und da zu sehen, wie hat man sich denn das vor 70 Jahren gedacht und wie sahen denn diese ersten erfolgreichen Versuche aus? Das ist spannend und da bin ich gerade dran, einen Überblicksartikel abzuschließen.
Das klingt von meiner Sicht auch auf jeden Fall sehr spannend. Was aber nicht mehr so spannend ist, ist das Ende dieser Folge. Damit würde ich sagen, vielen Dank an Professor Dr. Toni Bernhard und Privatdozentin Dr. Christine Eichhorn. Vielen Dank, dass ihr beide in den Horaz-Studios vorbeigekommen sind und das Gespräch ermöglicht über Johannes Erbecher und euren Podcast Wieder anders, der Johannes Erbecher Podcast.
Sehr gerne und wir danken für die Einladung.
Ja, danke, gerne.
Das war Wieder anders, der Johannes Erbecher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.